Access to affordable credit helps me pay my employees, but I don't really need it.
Inflation is killing me. But who cares? Big retailers are making record profits. That's why we support the Durbin Marshall credit card bill.
See? Banks and credit unions help small businesses make payroll.
This bill would cut the vital resources they need.
While increasing megastore profits. They deserve it, don't they?
Tell Congress, stop the Durbin Marshall money grab for corporate megastores.
Paid for by the Electronic Payments Coalition.
Topspiel stand drauf, Topspiel war drin. Ja, dieses Spiel in Cottbus war absolute Werbung für die dritte Liga. Am Ende aus Essener Sicht leider mit der Niederlage im Topspiel. Die 3-1-Führung haben die Essener noch verspielt. 5-3, das Ergebnis am Ende für Cottbus. Wir analysieren natürlich, warum es dazu kommen konnte, dass RWE das Spiel in 10 Minuten aus der Hand gibt. Blicken aber auch aufs Restprogramm. Noch 4 Spiele. Der Aufstiegskampf ist offener denn je. Wir gucken, wer hat da die besten Chancen und was muss passieren, damit RWE am Ende wirklich den Sprung in Liga 2 schafft.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge nach einem absolut wilden Spiel in Cottbus da gestern. Ich glaube, da haben wir heute einiges zu besprechen. Das Ganze mache ich mit meinen beiden Experten Christian Brausch.
Hallo.
Martin Herms.
Hallo.
Ja, lasst uns direkt über das Spiel sprechen. Martin, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, außer dass es absolut wild war. Ich zitiere mal einen Kommentar, den ich bei Social Media irgendwo unter einem Post von Magenta oder so gesehen habe. Mich hat es ab der 70. Minute nicht mehr auf den Plätzen gehalten. Als neutraler Zuschauer hat da einer geschrieben. Martin, ging es dir ähnlich?
Naja, neutrale Zuschauer und Cottbusser Fans, die hatten natürlich einen großen Spaß an diesem Spiel. Selbstverständlich war das ein absolutes Spektakel. Wenn man bei den Essenern nachfragt, dann natürlich nicht. Ich habe auf der Rückfahrt auf einem Rastplatz noch einen Essener Fanbus getroffen und habe da in sehr, sehr viele enttäuschte Gesichter geblickt. Das war natürlich ein extremer Nackenschlag für Rot-Weiß Essen. Nichtsdestotrotz natürlich ein unfassbares Fußballspiel. Ich finde, das war Werbung für die dritte Liga. Zwei Mannschaften auf extrem hohem Niveau. Essen hat, wie ich finde, bis zur 72. Minute mit so die beste Saisonleistung gezeigt. Also gerade auch in den ersten 20 Minuten, wie sie es da geschafft haben, so eine Mannschaft wie Cottbus zu Hause einzuschnüren. Da hat man diese ganze breite Brust gespürt, die man so hatte nach 7 Siegen in Folge. Also es war schon herausragend gut. Nun hat man es eben verpasst, den Sack zuzumachen. Dann ist Cottbus mit dieser unfassbaren Wucht dieses Stadions nochmal ins Spiel gekommen. Also ich muss wirklich sagen, das war schon ein besonderes Erlebnis da in der Lausitz, im Stadion der Freundschaft. Also verhältnismäßig mit so das Lauteste, was ich so mitbekommen habe in einem Stadion. Es waren ja nur 17.000 Zuschauer, aber es fühlte sich an, als wären da 40.000 gewesen. Da hat wirklich, also jedes Kind, jeder Mann, jede Frau, da ist wirklich jeder mitgegangen. Die haben da die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute unterstützt. Und muss man sagen, auch ein toller Verein, eine super Mannschaft, die da nochmal zurückgekommen ist. RW hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste dann eine ganz, ganz bittere Pille schlucken.
Mhm. Kommentator Straßburger ist auch komplett in Ekstase.
Ja, ja.
In Ekstase verfallen und hat sich nur irgendwann gefragt, warum will man überhaupt das aufsteigen? Warum will man aus dieser Liga raus? Aber ich glaube, da gestern hat man zwei Mannschaften gesehen, die beide auf ihre Art ihre Ambitionen untermauert haben, ne? RWE in beiden Teilen des Spiels und dann irgendwann Cottbus.
Ich habe es bei Magenta gesehen und denke, dass der Kollege Straßburger heute noch sehr viel Tee braucht, um seine Stimme zu ölen wieder, weil der irgendwann wirklich so ausgeflippt ist, dass man schon den Ton leiser drehen musste. Ich habe den Live-Ticker gemacht und habe irgendwann auch gedacht, ich komme überhaupt nicht mehr nach. Es gab einfach keine Verschnaufpause. Es war in der ersten Halbzeit schon viel los. Mhm. Da war es noch nicht so ein Spektakel. Ja. Aber danach auch. Also alleine wie viele Ecken es gab, wie viele Abschlüsse es gab, dann auch große Chancen. Und ich dachte irgendwann nur, Alter, Berlin, du kommst einfach gar nicht mehr hinterher. Was für ein Spiel. Dass es dann dieses Ende nimmt, ist natürlich wirklich dramatisch aus Essener Sicht. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das Stadion so eine Wucht entfachen kann. Aber ja, auch die Spieler und Trainer alle, die haben mal nachher so geschwärmt davon, was diese Stimmung mit denen gemacht hat, dass dieser Glaube, egal ob es am Anfang nicht lief oder ob es dann 1-3 stand, immer da war, dass man mit diesem 12 Mann aus Cottbuser Sicht dieses Spiel noch drehen kann. Also es war wirklich so ein Abend, den man lange nicht vergessen wird. Und aus Essener Sicht kann man nur hoffen, dass es da keine Langzeitschäden gibt, so dass man schnell einen Haken hintermachen kann, wie die Spieler ja auch eigentlich nach den 90 Minuten gesagt haben.
Ja, Topspiel stand drauf, Topspiel war drin. Lass uns gern noch ein bisschen tiefer einsteigen.
Szene des Spiels.
Ist ja nicht verrückt. Bei dir an, mach direkt weiter mit deiner Szene des Spiels.
Ja, es war der Nicht-Abschluss von Francis Buberi, kurz vor dem 2:3. Es war eine Phase, wo Cottbus schon mehr vom Spiel hatte, auch Chancen hatte, aber man trotzdem irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass das Spiel nochmal kippen kann. Und dann hatte er diese Szene, die er, glaube ich, selber gar nicht richtig begriffen hat. Also er hätte eigentlich allein auf den Torwart zulaufen können, aber in dem Moment, obwohl er vorher auch gut gespielt hat, richtig energisch dabei war und seinen Körper eingesetzt hat, wie er das immer so macht, aber hat sich so leicht abdrängen lassen und kam dann gar nicht zum Abschluss, obwohl er eigentlich frei durch war. Das war so die Szene, die das ganze Spiel hätte entscheiden können. Mit dem 4-1 wäre der Deckel drauf gewesen. Und er hat's einfach verschlafen, diese Szene. Das war so wirklich, wo du denkst, er würde dem Stürmer vielleicht anders, vielleicht hätte er die auch vergeben, aber der hätte da mehr den Drang gehabt, zum Tor zu kommen sofort. Also wirkt irgendwie ein bisschen sehr behäbig in dieser Szene. Und damit wäre das Spiel entschieden gewesen. Und wenige Minuten später nahm dann das Unheil seinen Lauf.
Ja, Buberi hat da hat der Kopf sich bemerkbar gemacht. Also so oft läuft der Mann nicht alleine auf Tor zu und dann hat er wahrscheinlich erstmal überlegt, wo lege ich ihn denn rein, in welche Ecke, und dann war es dann eben zu spät. Ne? Also wäre er gerade durchgelaufen, dann macht er wahrscheinlich das 4-1, dann ist der Deckel drauf. Ich finde, es gab vorher auch noch zwei andere Situationen. Abschluss von Abiyama, ein bisschen überhastet. Und dann hatte noch Safi noch eine Szene, da ist er rechts durch gewesen und bringt dann einen Ball rein auf Abiyama, glaube ich, war es, mit einem Flugkopfball. Wenn er den aufs Tor bringt, ja, dann steht es auch 4-1. Ne? Selbst Marek Jansen war im zweiten Pfosten frei. Also Fakt ist, Rot-Weiß hat da ein paar vielversprechende Kontersituationen etwas schlampig ausgespielt.
In dem Moment habe ich nämlich gedacht, oft war ja die Kritik, RWE lässt sich komplett fallen nach einer Führung und macht nichts mehr fürs Spiel. Mhm. Und nach dem Wechsel hattest du eigentlich das Gefühl, dass sie versuchen, diese Nadelstiche weiterzusetzen. Und so kam mir diese Szene dann auch zustande, dass das Spiel dann trotzdem noch so kippt.
Ja, das habe ich ja in der letzten Woche schon gesagt. Erwartet. Du kannst dich gegen Energie Cottbus nicht hinten reinstellen. Die sind einfach offensiv zu gut. Das kann nur eine Mannschaft, der VfL Osnabrück, weil die eben so eine enorme Verteidigungsmentalität an den Tag legen. Aber Rot-Weiß Essen hat es eben verstanden, von Anfang an Nadelstiche zu setzen, das Spiel zu dominieren, Cottbus hinten reinzudrängen, auf die eigenen Stärken zu setzen. So, und das hat man eben dann nur bis zur 72. Minute geschafft.
Ja, Martin knüpft gerne direkt an mit deiner Szene.
Ja, war natürlich dann nahm das Unheil seinen Lauf. Das war die Elfmeterszene in der 72. Minute. Das Tor ist deutlich zu früh gefallen. Also da hätte RWE noch mindestens 10 Minuten überstehen müssen, dann hätte es möglicherweise dann gereicht. Fakt ist, dass die Essener extreme Probleme hatten mit der linken Seite der Cottbusser, der eingewechselte Can Must war, also ein junger Kerl, richtig, richtig guter Mann. Der hat die Essener vor einige Probleme gestellt, unter anderem auch Yannick Hofmann, der dann gelb-rot gefährdet raus musste. Ja, und dann kam Ben Hüning rein und dann kam er da nicht mehr hinterher. Das war so ein Chipball über die Kette und er hat das Laufduell gegen Mustafa verloren. Der Zweikampf war schon, finde ich, in Sachen Elfmetern hart an der Grenze, aber wurde dann nicht gepfiffen. Ja, und dann die anschließende Szene. Habe ich im ersten Moment gedacht, das gibt jetzt Offensivfoul oder so, weil Schulz ja da irgendwie so zu Boden gegangen ist, etwas theatralisch vielleicht, aber dann habe ich es mir nochmal angeschaut und kann man schon geben. Also das war ein Elfer, war einfach hervorragend gemacht von Erik Engelhardt, der da geistgegenwärtig dazwischen gegangen ist und dann trifft ihn Schulz von hinten. Das war natürlich ein bisschen unclever, dass er dann so ausholt. Ja, und dann bekommt halt auch ein Verein von der deutsch-polnischen Grenze eben einen Elfmeter zugesprochen, der vielleicht nicht hundertprozentig war, aber trotzdem kann man den geben, wie ich finde. Ja, und dann fällt dann eben dieses 2-3 und dann hat Cottbus einfach so eine Dynamik, so eine Wucht entwickelt und dann hatte Rot-Weiß einfach nichts, wirklich gar nichts mehr entgegenzusetzen.
Ja, lass uns über all das, was ab dann passiert ist, gerne genauer sprechen. Kollege, habe ich so bei euch gelesen, Martin, schrieb, er nannte es die magischen 9 Minuten des Tolcacigerci. Das ist bestimmt eine Begründung. Einfach die, Martin, du hast es schon gesagt, die super hohe individuelle Klasse, die Cottbus auch hat.
Ja.
Aber wie kommt es dann trotzdem, dass man so ein Spiel, auch so ein wichtiges Spiel?
Naja, ich habe das in der letzten Woche ja gesagt, gehörte zu meinen Punkten, Cigerci und Engelhardt ausschalten, zumindest einschränken. Aber nochmal, das ist einfach so eine enorme individuelle Qualität. Die haben dann letztlich 4 Tore gemacht. Cigerci hat einfach gezeigt, warum er der beste Spieler der Liga ist. Wie er das 4. Tor da macht, das war einfach sensationell, diese Qualität. Natürlich müssen wir dann auch über die Essener reden. Ne, wieso kann der über 30, 40 Meter, ist ja auch nicht der allerschnellste, warum kann der da so unbedrängt durchs Mittelfeld laufen und dann frei abschließen? Ja, sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne, natürlich, haben wir gerade angesprochen, Essen macht den Deckel nicht drauf. Dann muss man dazu sagen, haben auch einige Stammspieler, Leistungsträger nicht das gebracht, was sie normalerweise bringen. Jakob Gold sah bei 2 Gegentoren schlecht aus, das kennen wir so nicht von ihm. Ich finde, José Enrique Rios Alonso war ein Unsicherheitsfaktor. Er hat schon vor dem 2-3 zwei sehr, sehr unglückliche Szenen gehabt. Verliert einmal den Ball, einmal latscht er über den Ball. Also da sind mehrere Faktoren.
Jasula,
finde ich, hat bis zu diesem 4-3 eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Ja gut, dann hat man ja eben gemerkt, ne, dass Laufen eben nicht zu seinen Stärken gehört. Ne? Also das ist ja generell so ein bisschen das Problem im Zentrum. Du hast da Jasula und Müsel, das sind keine Sprinter und die können dann eben so ein Loch nicht mehr zulaufen.
Also generell gilt ja, RWE ist nicht die erste Mannschaft, der sowas passiert ist. Ne? Es gibt immer mal wieder dieses Phänomen, dass ein Gegentor etwas auslöst in beiden Mannschaften, dass so ein Spiel sich dreht. Auf der anderen Seite gibt es auch nicht diese eine Erklärung dann in diesem Spiel dafür. Es gab, ne, ein Elfmeter ist das eine. Dann auf einmal rutscht dir der Ball von Schigerzi beim 3-3 durch alle Mann durch. Golds Patz bei einem Tor. Und auf einmal weißt du selber nicht mehr, was los ist. Na, dann kann die Mannschaft noch so erfahren sein auf dem Platz. Dann passiert das einfach, dass von jetzt auf gleich nichts mehr geht. Und ich glaube, viel mehr Erfahrung konntest du gar nicht auf dem Feld haben, als RWE so übers ganze Feld einmal gesehen. Ne? Mit Jasula, mit Schulz, mit Golds, mit Jansen, wie sie alle hießen. Und Schigerzi konnte selber nachher nicht erklären. Er sagt, ne, das passiert manchmal. Ein großer Faktor war natürlich, dass das Cottbus weiter an sich geglaubt hat, trotz des 1-3 Rückstandes. Aber man kann es einfach nicht erklären. Es kam so viel zusammen. Und was natürlich zum kleinen Teil auch dazu gehört, ist es ja auch nicht das erste Mal, dass RWE viele Treffer kassiert. Ne? Also er hat 56 kassiert als Zweiter. Das ist schon echt krass. Und passiert ihnen immer mal wieder, dass dann auch mehr als ein oder zwei durchrutschen. Und allein mit 13 verschuldeten Elfmetern mittlerweile. Also da so ein Sammelsurium an Punkten, die da wirklich da alle zusammengekommen sind, da kannst du dich dann irgendwann nicht mehr wehren.
Und man muss ja auch sagen, die Ausgangslage in der Tabelle war vorher auch ein bisschen anders. Also Cottbus musste eigentlich dieses Spiel gewinnen, um richtig realistisch mit am Start zu sein.
Ja.
RWE haben wir vorher gesagt, so ja, ein Unentschieden.
Gut, man muss den Essern zugute halten, die haben aber nicht auf Unentschieden gespielt.
Nee,
die haben ja eben genau das gemacht, was Trainer Uwe Koschnert auch gefordert hat, sondern die haben ihren Stiefel runtergespielt, die haben nach vorne gespielt, die haben mutig agiert. Also nochmal, der Auftritt hat mir super gefallen. Die ersten 72 Minuten waren wirklich hervorragend. Also auch Klaus-Dieter Wollitz hat nach dem Spiel gesagt, also es gab noch keine Mannschaft, die seine Truppe in den ersten 20 Minuten so eingeschnürt hat. Die Cottbusser sind gar nicht rausgekommen. Das war mit Ball einfach hervorragend, was die Essener da gemacht haben.
Zumal Cottbus nur ein einziges Heimspiel überhaupt verloren hat, das war irgendwann im November.
Ja, ja, genau.
Und seitdem zu Hause auch sehr, 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 sehr gut sind, auch wenn die letzten Spiele meist unentschieden waren oder so, aber Cottbus weiß schon, wie es geht zu Hause. Und dementsprechend kann man aus Essener Sicht dann auch nur sagen, baut auf das auf, was ihr 70 Minuten gezeigt habt, denn das war, wie Martin schon sagte, wirklich erste Sahne für ein Auswärtsspiel.
Naja, und auch die Spiele davor, also 7 Siege in Serie, auch wenn sie vielleicht nicht alle
teilweise
spielerisch so schön war, wie es gegen Cottbus war, spricht ja auch für sich. Ne? Ja,
Martin will das nie so gerne hören, aber es hat sich so dieser Trend der Saison fortgesetzt aus meiner Sicht, auch wenn diese Spieler so ein bisschen extern ausgeklammert werden muss, aber gegen Vereine auf Augenhöhe und darunter hat RWE eine Konstanz, die beeindruckend ist. Geht's gegen die Teams von oben, passieren halt solche Dinge wie jetzt. Du hast in Verl nicht gewonnen, du hast in Duisburg nicht gewonnen, du hast in Osnabrück verloren, in Rostock verloren, jetzt in Cottbus verloren. Spiegelt dann auch so ein bisschen das wieder, dass man gegen diese Vereine dann schneller mal Probleme bekommt oder jetzt so ein Szenario sich entwickelt, wo man dann am Ende einen sicher geglaubten Sieg nur aus der Hand gibt.
Aber wobei ich sage, muss man ausklammern, also die Leistungen in Osnabrück und in Rostock waren ja auch
ganz
wirklich,
anders, ganz
wirklich schlecht. Ne? Das war ja von der ersten Minute an, zumindest in Rostock so. Und jetzt hat man so einen Gegner, in dessen Stadion ja über weite Strecken auch dominieren können. Deswegen muss man das so ein bisschen gesondert betrachten. Aber ja, nochmal, also es war schon bitterer Nackenschlag für Rot-Weiß Essen und das muss man erstmal verkraften. Aber den einen Grund, den kann man da nicht finden. Also das sind wirklich mehrere Ursachen. Thema Auswechslung vielleicht noch. Also da spielt da einiges eine Rolle.
Ja, führe gerne aus, wenn du noch was zu den Auswechslungen sagen willst. Beziehungsweise den Einwechslungen, die dann in dem
Fall, genau,
wie teilweise schon häufiger, aber dieses Mal eben nicht so gezündet haben, wie es vielleicht schon ein oder andere Mal der Fall.
Muss man natürlich sagen. Also das ist normalerweise immer die große Stärke von Rot-Weiß Essen, dass man dann die Qualität hat, um nochmal nachzulegen, um nochmal Power ins Spiel reinzubringen. Das hat dann an diesem Sonntag eben nicht funktioniert. Also man muss dazu sagen, Hofmann, Jansen, Safi gehörten auch zu den Besten in diesem Spiel. Die mussten raus. Es gab dafür auch Gründe. Ich habe natürlich nachgefragt beim Trainer, warum er sich so entschieden hat, weil es auch viel Kritik gab so von Fans, die sagten, ey, warum nimmt der Safi raus, Hofmann raus, Jan zu einem frühen Zeitpunkt, obwohl
Hofmann
es läuft.
Hofmann haben wir schon gesagt.
Aber Hofmann war eben gelb-rot gefährdet. Der hat dann gegen Can Mustafa gespielt, der immer wieder das 1 gegen 1 gesucht hat. Hat man natürlich die Gefahr gesehen, dass er da möglicherweise beim Fuß mal hängen bleibt. Hofmann, wirklich ein Top-Verteidiger, der konnte dieses Tempo mitgehen, hat sich dann wieder so eine unnötige gelbe Karte dann wieder abgeholt. Also das ist so ein bisschen das Problem von Hofmann, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ja. Dieses Unbeherrschte manchmal, obwohl er nach Safi der schnellste Fußballer auf dem Platz ist, das muss er eigentlich gar nicht machen. So, und dann musste man reagieren, dann kam Ben Hünning rein. Sicherlich kann man fragen, warum nicht Michael Koska? Da sage ich aber, Ben Hünning hat gegen MSV Duisburg hervorragend verteidigt. Und da ging es jetzt erstmal in erster Linie ums Verteidigen. Ich glaube, hat auch keiner widersprochen, als Hünning reinkam. Nur wir haben es dann vor dem 2-3 gesehen, das Tempo fehlte ihm dann eigentlich gegen so einen schnellen Flügelspieler. So, und dann kam natürlich auch dazu, dass er jetzt defensiv nicht unbedingt viel Unterstützung bekommen hat von Marvin Obus. Der dann auch eingewechselt wurde für Safi, der hatte Krämpfe, der konnte nicht mehr, der hat, finde ich, ein super Spiel gemacht, hat auch endlich mal wieder getroffen, war ein Aktivposten und ja, 3-1-Führung auswärts ist vielleicht dann nicht so das Spiel für Marvin Obus, ne? Er hat nicht die Geschwindigkeit, um Konter einzuleiten und defensiv ist eben auch nicht so seine Stärke und dann war eben so die rechte Seite die Achillesferse von RWE.
Ja.
Ja, und dann noch Marek Jansen, so. Da hat dann Uwe Koschneit wieder gesagt, die Power wäre nur für eine Stunde da gewesen. Das hat er häufiger betont. Ich werde Marek Jansen mal bei Gelegenheit fragen, wie er das denn so sieht. Aber okay, ich meine, da würde man jetzt auch erstmal nicht widersprechen. Jakacur Potocznik ist ein super Stürmer, der ist gut im Anlaufverhalten. Also Fakt ist, so richtig geholfen hat es RWE dann eben nicht.
Ansonsten ohne Gelb hätte es Hoffmann nicht rausgenommen. Wenn es nach Leistungsgründen gewesen wäre, hätte es anstatt Safi wahrscheinlich Abiyama diesmal rausgenommen, der keinen guten Tag hatte. Auch das 3-3 durch den Freistoß, den mitverschuldet hat vor dem 3-3. Aber es ist dann manchmal auch zu leicht, ne? Wenn so eine Eigendynamik entsteht, das dann nur auf 3 Einwechselspieler zu schieben, dann.
Nein, das überhaupt nicht auf die 3. Das ist genau. Ein Faktor, dass die diesmal vielleicht dann die Mannschaft nicht besser gemacht haben.
Die haben die Mannschaft nicht besser gemacht und sind dann in einer Phase reingekommen, wo wirklich gerade sich alles so gedreht hat und man einfach mit untergegangen ist.
Absolut. Ich möchte mit euch noch über die. Ja, und eigentlich über beide Trainer sprechen. Martin, du hast gerade schon mal so ein bisschen was angedeutet. Wir haben im Vorfeld über Pelo Wollitz schon ausführlich gesprochen. Christian, du hast eine Lanze.
Ich habe ein Plädoyer für ihn damals gebrochen, ja, aber es ist ja, ne, Kollege Wotzi sagt immer, Fußball ist Tagesgeschäft. Generell bin ich ja weiter der Meinung, Top-Typ, solche Sprüche gehören dazu. Man muss auch mal ne Herzen keine Mördergrube machen und einen raushauen. Was er jetzt in den letzten Tagen gemacht hat, war natürlich drüber. So, ne, also in der PK alle abkanzeln, sich bei Magenta diesmal weder vor noch nach dem Spiel äußern, in der PK ganz kurz angebunden sein und so weiter. Kann man alles mal machen, aber speziell so unter der Woche diese Verschwörungstheorien, die er da so ein bisschen in den Raum gestellt hat, was du gerade angedeutet hast, ne, so ein Verein von der polnischen Grenze.
Ja, es ging ja da um einen Elfmeter, 15er,
genau,
den sie nicht bekommen haben.
Das ist natürlich drüber und muss nicht so sein und wird er vielleicht mit ein bisschen Abstand selber wissen. Vielleicht auch nicht, aber war ein Thema, wo man sagt, boah, wirklich so ein bisschen das Thema verfehlt. Zumal gestern er sich jetzt wirklich nicht beschweren kann, denn Rot-Weiß hätte in der ersten Halbzeit noch 1,5 Meter bekommen können nach dem Mezuta-Schuss. Das wurde auch gar nicht großartig thematisiert.
Dann war ein klarer Elfer.
Klarer Elfmeter. Ja. Und dementsprechend bin ich generell ein Fan von so Typen wie Pele Wollitz. In dieser Woche hat er einfach übertrieben und lag daneben.
Er hat den Bogen überspannt. Also ich befürchte, dass er das selber, glaube ich, nicht einsehen wird, ne? Weil es war ja zwischen diesem Osnabrück-Spiel und der PK am Freitag, waren ja ein paar Tage dazwischen und er hat dann trotzdem nicht aufgehört, ne? Also er ist dann wieder drauf eingegangen und wieder gegen Osnabrück geschossen und gegen die Schiedsrichter und gegen alle Medien. Das war schon unangenehm, finde ich, so diese Opferrolle, die er da einnehmen wollte und dann auch diese Verschwörungstheorien. Also er hat ja sinngemäß gesagt, ein Verein an der deutsch-polnischen Grenze soll wohl nicht aufsteigen oder bekommt keine Elfmeter. Ja gut, die hat er jetzt dann bekommen in dem Spiel. Also
haben gesagt, sie auch gar nicht nötig.
Also nein, überhaupt nicht.
Ich habe gerade lange ausgeführt, das warum allein nur fußballerisch total überzeugend.
Es ist ein toller Verein, fantastische Fans, eine super Mannschaft und sportlich macht er es ja gut. Ne? Also wenn man das so hört aus Mannschaftskreisen da in Cottbus, die folgen ihrem Trainer ja. Ne? Also die gehen für den durchs Feuer.
Das seit 5 Jahren. Ne?
Und also das seit so 5 Jahren. Genau. Und er macht ja sportlich wirklich einen Top-Job. Nur nochmal, er macht sich da so unnötige Themenfelder auf, dann auch nicht mit Magenta zu sprechen. Ich meine, die bezahlen die Musik so, ne? Also, ja. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Und Fand ich ein bisschen dünnhörtig, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er das einsieht, weil ne, es war schon Abstand dazwischen und ich glaube, der ist da wirklich so festgefahren, dass er felsenfest davon überzeugt ist, dass er recht hat.
Aus der Ferne betrachtet, hat er einfach seit Wochen so ein bisschen den Kaffee auf. Er ging so los mit dieser ganzen Politik im Land, dass sie ihre Trainingsbedingungen nicht verbessert kriegen, dass mit dem Stadionausbau nicht so klappt, wie sie das wollen. Dann war er so ein bisschen, glaube ich, auf die heimische Presse ein bisschen sauer, die ein bisschen aus seiner Sicht vielleicht doof und dumm und falsch gefragt haben. Und dann kam die Nummer mit Osnabrück, wo er ein bisschen gemobbt wurde ist das falsche Wort, wo er ein bisschen aufs Korn genommen wurde, ne, mit den ganzen Echtliedern, die dann am Ende auch nach seinen Sprüchen kamen. Jetzt kam die Nummer mit RWE und es war einfach so gefühlt seit Wochen das Thema, dass er sich auf den Schlips getreten fühlt, wobei es, glaube ich, nicht jeder darauf abgesehen hat, ihm auf den Schlips zu treten, sondern muss halt so ein bisschen runterkommen, ein bisschen objektiv betrachten. Und
also
dann
ich wundere mich, dass die lokale Presse noch recht zahm ist im Umgang mit Wollitz. Also ich würde mir das nicht bieten lassen, ehrlicherweise. Da hätte es wahrscheinlich direkt Ärger gegeben. Aber gut, ich bin eben nicht Cottbus-Reporter, sondern RWE-Reporter. Ja. Muss dazu sagen, der Pressesprecher von Energie Cottbus hat sicherlich auch nicht den einfachsten Job. Also immer wieder Pele Wollitz zu betreuen, Respekt, Hut ab, dass er das noch so professionell hinbekommt.
Ja, auf der anderen Seite haben wir dann Uwe Koschenert, der sich gestern, ja, also ich würde sagen, der total klasse bewiesen hat, ne? Der
voll. Also ich weiß nicht, wie es in ihm ausgesehen hat, aber dass er so schnell nach dem Spiel auch sich bei Magenta sofort gestellt hat und ich finde, das Spiel perfekt analysiert hat, auch absolut, ne, mit dem ganzen Lob, was er für die Cottbus-Fans ausgesprochen hat, was er für Gigerzi ausgesprochen hat, auch das Spiel aus für seine Mannschaft, glaube ich, sehr gut analysiert. Wäre mir wahrscheinlich schwierig gefallen, so kurz nach so einem Spiel sachliche Worte zu finden. Deshalb, hat er sehr gut moderiert.
Sagen wir mal so, er hat Professionalität bewiesen. Ich weiß so aus Gesprächen mit Uwe Koschenert, die eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, dass er das möglicherweise etwas anders sieht.
Das ist ja nach dem Spielverlauf auch, deswegen, glaube ich, völlig richtig.
Genau, das ist eben so. Der sieht das ein bisschen anders, auch vielleicht so, dass das Verhalten des Kollegen Wollitz, aber es ist eben professionell, dann daraus kein Thema zu machen. Ne? Es sind 4 Spieltage vor Schluss. Da möchte man sich jetzt keine Baustellen aufmachen. Da muss man sich auf sich selbst konzentrieren. Und von daher Hut ab, dass Uwe Koschenert so fair, so sachlich, so professionell geblieben ist. Da hat der Kollege Henrik Lerch wiederum einen deutlich einfacheren Job als derjenige in Cottbus, muss man wirklich sagen.
Absolut. Wurde ja, glaube ich, sogar noch selbst von den Cottbuser Fans.
Ja, genau, das war eine geile Szene, muss man wirklich sagen, ne? Uwe Koschenert ging dann zum Interview mit Magenta Sport, ne, und an den Cottbus-Fans vorbei, drehte sich zu denen, hat dann nochmal so den anerkennt den Daumen gehoben und dann gab's vom ganzen Stadion Applaus, ne, für Uwe Koschenert. Also es war schon eine coole Szene. Ja, nochmal. Also so verliert man, ne, mit Anstand und habe ich auch in einem Kommentar geschrieben, dem Kollegen Wollitz wirklich Anschauungsunterricht gegeben.
Absolut.
Top-Thema der Woche.
Oh, ich glaube, jetzt wurden hier beide Kategorien parallel abgespielt. Egal, unser Thema der Woche ist natürlich, Martin, du hast gerade gesagt, es sind noch 4 Spieltage, ist und bleibt der Aufstiegskampf, der auch jetzt nach diesem Ergebnis in Cottbus genauso offen ist wie vorher. RWE ist immer noch Zweiter. Cottbus ist wieder voll dabei.
Langweiliger ist es nicht geworden.
So wünscht man sich die dritte Liga. So war es in den letzten Jahren immer, dass die dritte Liga wirklich spannend bis oft zur letzten Minute war. Im Abstiegskampf ist es nicht mehr ganz so dramatisch, aber was vorne abgeht, auch mit Blick auf das Restprogramm, da kann auch die eine oder andere Nervenschlacht dazukommen, denn selbst Rostock hat jetzt doch wieder eine kleine Chance, obwohl die in Schweinfurt nur 0-0 gespielt haben. Aber wer da nicht gewinnt, der hat eigentlich auch im Aufstiegskampf nichts zu suchen. Also ich vermute, dass es 3 aus 4 eben werden und Rostock nicht mehr dazu kommt. Aber mit Blick auf das Restprogramm bleibe ich dabei. Wenn das jetzt so ein Ausrutscher ist in Cottbus, auch die Art und Weise, wie man dann verloren hat, dass RWE die mit Abstand beste Ausgangslage hat, wenn man einfach sieht, Cottbus und Duisburg spielen noch gegeneinander. Cottbus hat 3 von 4 Spielen auswärts. Duisburg muss noch nach Aachen am Freitag. Rostock muss noch nach Aachen. Also dieses Programm hat RWE so gefühlt nicht, auch wenn es jetzt gegen Saarbrücken geht und man gedacht hat, Saarbrücken ist schon gesichert, aber durch diese dummen Ergebnisse der letzten Woche von Saarbrücken sind sie tatsächlich noch im Abstiegskampf. Und wenn man so ein bisschen weiterspinnt, sollte RWE jetzt gegen Saarbrücken gewinnen und Ulm in 60 gewinnen, die auch nichts auf die Kette kriegen, könnte man noch ein richtig heißes Spiel dann doch haben am letzten Spieltag. Ne? Uwe Koschenert hat gesagt, so diese heißen Stadien sind, wo so eine Energie sich entwickeln kann, sind erstmal vorbei. In der Theorie ist es jetzt sogar wieder möglich, dass sie am letzten Spieltag nach Ulm müssen und ausverkauftes Stadion da, die Heimmannschaft zum Klassenerhalt peitschen will, wenn es so in die Richtung läuft.
Dann spielen wahrscheinlich auch noch Barzoli und Martinovic, kann ich mir vorstellen. Also um den Klassenerhalt.
Dann würden sie das Geld in die Hand nehmen, freizukaufen, ja.
Ja, also Fakt ist, die Essener Mannschaft muss jetzt mentale Stärke beweisen. Das hat sie in der Vergangenheit schon gemacht. Sie hat eine Drucksituation überstanden. Letztes Jahr im Abstiegskampf. In dieser Saison hat man auch nur einmal, zweimal verloren in Folge. Man hat eigentlich immer eine Antwort gefunden auf einen Rückschlag. Natürlich war das ein enormer Rückschlag. Ich glaube, wenn Rot-Weiß Essen dieses Spiel zieht, das Spiel in Cottbus gewinnt, dann hätten wir nicht darüber gesprochen heute, ob RWE aufsteigt, sondern wann Rot-Weiß Essen aufsteigen wird. Und so ist es jetzt eben nochmal extrem spannend geworden. Das tut natürlich weh, dass man so eine Chance verpasst hat. Aber ja, der Situation muss man sich jetzt eben stellen. Eine Saison mit 38 Spielen, das ist ein Marathon. So, da muss man in der Lage sein, als Mannschaft auch mal einen Rückschlag, auch wenn er extrem hart war in Cottbus, dass man, ja, man muss es schaffen, den einfach zu verdauen und dann nach vorne zu schauen. Und man hat immer noch eine gute Ausgangslage, das darf man nicht vergessen. Also nach dem Rostock-Spiel hätten alle Essener davon geträumt, 4 Spieltage vor dem Saisonende mit einem Punkt Vorsprung auf Platz 2 zu stehen. So, diese Ausgangslage hat man sich erarbeitet, man durfte sich einen Ausrutscher erlauben, den hat man sich jetzt erlaubt und jetzt muss man die Hausaufgaben machen.
Spricht einfach wirklich viel. Das Brumme kommt wieder zurück, das heißt, du hast kaum Ausfälle oder gar keine Ausfälle. Dann hast du den Faktor Kulisse, so auch in Cottbus gab es nach dem Spiel jetzt keine Pfiffe oder kein Ärger von den Fans, sondern
Support war herausragend.
Genau, Support war herausragend. Auch nach dem Spiel gab es Beifall und RWE muss jetzt einfach das machen, was Cottbus gemacht hat. Sie müssen dieses Stadion in so einen Hexenkessel verwandeln, dass die Mannschaft getragen wird, ne? Dass sie gar nicht ans Überlegen kommen, sondern dass man gegen Saarbrücken getragen wird zu diesem Heimsieg. Und wenn man jetzt mit dem Heimsieg antwortet, dann ist das Thema Cottbus durch wieder. Dann haben sie gezeigt, es ist raus aus den Köpfen und wird nach vorne geschaut und das ist jetzt die Aufgabe, dass Uwe Koschner jetzt so ein bisschen Aufbauarbeit leistet, wenn sein muss. Ich glaube gar nicht, dass das bei so vielen, auch Michael Schulz und so, oder Marek Jansen, Gersula, die haben so viel erlebt, Jansen jetzt noch nicht, aber der Rest hat so viel erlebt teilweise, das prallt dann denen auch, glaube ich, irgendwo ab und wenn sie dann wirklich von den Zuschauern getragen werden, dann bin ich relativ sicher, dass sie dieses Heimspiel ziehen werden.
Ich habe gestern auch mit Michael Schulz und mit Torben Müsel gesprochen, also die wirkten recht aufgeräumt. Also du hast jetzt nicht angemerkt, dass sie da irgendwie das Spiel ihres Lebens verloren haben. Natürlich hat das an denen genagt, wird an denen nagen, das wird jetzt nochmal 1-2 Tage wehtun mit Sicherheit. Na, aber dann spätestens, wenn man dann Mittwoch das Training wieder aufnimmt, dann geht's nach vorne. Und nochmal, die Ausgangslage ist eine wirklich gute. Ich finde, alle 4 Gegner sind schlagbar. Da hat der MSV Duisburg und haben auch Energie Cottbus ein deutlich schwereres Restprogramm. So, die Duisburger müssen Freitag nach Aachen, da will momentan niemand hin. So, ja. Und Cottbus hat jetzt 2 Auswärtsspiele, spielen jetzt in Viktoria Köln, da haben sie auch noch nicht gewonnen. Und dann kommt es zum direkten Duell, Duisburg gegen Cottbus. Also wer weiß, vielleicht die nächste Woche dann wieder deutlich besser aus, aber Fakt ist, man muss die Hausaufgaben machen. Ich finde, Saarbrücken kann ein gefährlicher Gegner werden, auch wenn es das vielleicht die Tabellensituation nicht unbedingt so klar ausdrückt. Aber Fakt ist, es ist eine Mannschaft, die eigentlich andere Ambitionen hat, die sehr, sehr viel Qualität hat und die müssen ja jetzt. Das muss man natürlich jetzt sehen, so, es sind so noch 6 Punkte Vorsprung. Sorgt das dafür, dass die sich eher unter Druck gesetzt fühlen? Ist das eine Blockade oder motiviert das diese Mannschaft eher? Das muss man sehen, aber Fakt ist, Rot-Weiß ist gut genug und hat den Anspruch, dieses Heimspiel zu gewinnen.
Ich habe das Spiel von Saarbrücken in Duisburg gesehen. Da waren sie gut. Die haben ja das echt gut gemacht, haben am Ende trotzdem verloren, weil sie auch defensiv da ordentlich Probleme hatten. Man sieht, es ist eine Mannschaft, die ganz andere Ambitionen hatte und jetzt irgendwie ums Überleben kämpft, dann einfach nur Klassenerhalt und Haken an die Saison. Und die haben es in Duisburg damals wirklich gut gemacht und die können schon spielen, aber kriegen es halt so gut wie nie auf die Platte. Und so eine Mannschaft, die permanent mit Unentschieden aus der Saison rausgeht, was dich am Ende auch nicht so viel weiterbringt, was natürlich für RW fatal wäre, wenn sie jetzt irgendwie in Essen sich einen Punkt ermauern oder einen Punkt ergattern. Deshalb ist kein Selbstläufer. Wie gesagt, für Saarbrücken geht es auch noch um viel. Aber mit Blick auf die Saison gesehen und die Leistungen gegen die Mannschaften, die etwas weiter unten stehen und der Kulisse, die richtig Gas geben wird, glaube ich, dass der Heimsieg kommt.
Ich bin gespannt, welche Änderungen es geben wird, auf jeden Fall. Also klar, Lukas Brumme kommt zurück, der wird 100%ig spielen auf links. Und dann ist die Frage, rechts Abiyama oder Safi. Abiyama war natürlich herausragend bisher im Verlauf der Rückrunde. Safi hat, wie ich finde, mit eins seiner besten Saisonspiele gemacht. Aber das ist dann vielleicht auch mal gut, das hat man ja auch dann gestern gesehen, dann so jemanden nochmal in der Hinterhand zu haben für die letzten 20, 30 Minuten, so ein Tempospieler. Von daher denke ich, dass er sich für Abiyama rechts und Brumme links entscheiden wird. Vorne Jansen wieder, ist ein Heimspiel. Ja gut, hinten, ich glaube nicht, dass er was ändern wird, aber ein Tobias Kraulich wird sich wahrscheinlich denken, also schlechter als die Kollegen mache ich es auch nicht. Ne? Das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Rios Alonso, finde ich, spielt eine gute Saison, ist ein sehr, sehr starker Verteidiger, aber er hat eben auch seine Böcke da drin, ne, im Spiel.
Ich glaube, er wird außerdem gar nichts ändern, weil du hast es gesagt nach der Rios Alonso-Sperre, er macht sich dieses Feld jetzt nicht auf. Diese Baustelle wird er sich nicht aufmachen und daher ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit groß, dass er gar nichts ändert und einfach nur für Safi wieder Brumme spielen lassen wird und dann die Elf, die zuletzt es gut gemacht hat, zumal Abiyama in den letzten Spielen ja wirklich auch über die rechte Seite sehr, sehr überzeugend war. Er hat da seine Tore gemacht, er hat da gute Sachen vorbereitet und ich glaube, dass er zu dieser Aufstellung einfach zurückgeht.
Glaubt ihr, das Mindset hat sich trotzdem so ein bisschen verändert? Ich war lange irgendwie eher in dieser Verfolgerrolle und wollte oben den Anschluss halten. Jetzt hat man ja richtig was zu verlieren als Zweiter. Also man hat es natürlich auf der anderen Seite völlig in der eigenen Hand, was auch irgendwie eine entspanntere Ausgangslage ist, als gewinnen zu müssen.
Also oft tun sich Vereine leichter als Verfolger. Ne? Auch Duisburg hat dann irgendwann gesagt, so jetzt haben wir die Verfolgerrolle, genießen wir. Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass man sich als Verfolger leichter tut als der Verein, der verfolgt wird. Aber ich habe schon ein paar Mal dieses Thema Erfahrung angesprochen. Ja. Ich glaube, dass RWE sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen wird.
Glaube ich auch nicht. Also die Erfahrung ist da. Natürlich ist Aufstiegskampf immer Kopfsache, hat auch immer was mit dem jeweiligen Spiel zu tun. Natürlich werden die Duisburger jetzt ganz anders in die Woche starten oder die Cottbusser mit deutlich mehr Rückenwind. Aber nochmal, das kann sich schon am nächsten Wochenende ändern, wenn Duisburg in Aachen spielt oder Cottbus dann bei Viktoria Köln. Die Erfahrung ist da, die Mannschaft ist gut, man muss sich dann auf die Stärken wieder besinnen. Man wird auch, glaube ich, dann herausstellen, dass man über 70 Minuten ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Man muss genau analysieren, was schiefgelaufen ist in dieser wilden Schlussphase. Und da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen, dass Rot-Weiß da jetzt irgendwie vom Weg abkommt.
Wagt ihr weitere Prognosen, außer dass Osnabrück durch ist? Die Prognose haben wir, glaube ich, schon vor 2-3 Wochen.
Es ist jetzt keine gewagte These, die sind durch. Nee. Ne? Also, die werden das auf jeden Fall schaffen. Ja, das wird ganz.
Traut ihr es dem MSV zu? Also ich meine, vor ein paar Monaten habt ihr gesagt, die schaffen das nicht. Aber also wie cool wäre, wenn auch bei, also auch aus Essener Sicht, so ein Derby nächstes Jahr in der zweiten.
Ja, also Relegation Düsseldorf-Duisburg wäre doch was Feines.
Auch denkbar.
Ne?
Auch denkbar.
Oder Münster-Duisburg. Also da sind noch Konstellationen möglich, die wirklich wirklich krass sind. Also ich traue es Duisburg tatsächlich zu. Also wer jetzt in den letzten Wochen auch Dietmar Hirsch in den PKs erlebt hat, der lebt eine Lockerheit vor, die seine Mannschaft gerade auch so ein bisschen übergeben hat. Vor Mannheim hätte ich es nicht gedacht. Dann haben sie in Mannheim gewonnen und haben jetzt ihr Heimspiel auch noch danach gezogen. Und jetzt gibt es im Moment dieses Thema Auswärtsthematik nicht. Ist es natürlich wirklich schwierig, jetzt in Aachen und zu Hause gegen Cottbus spielen zu müssen. Aber dieser Mannschaft ist tatsächlich, glaube ich, gerade alles zuzutrauen. Die haben auch wieder die Breite des Kaders, das heißt, er kann reagieren. Hat jetzt zuletzt auch dann Susek und Noss einwechseln können. Also das ist schon auch schon ein Luxus, den du dir erstmal leisten musst. Das Problem ist, ich traue allen vieles zu. Cottbus mit diesem Schlüsselmoment, dieses Spiel gedreht zu haben, dass da noch vieles geht. Duisburg nach den letzten beiden Spielen auch, die gehen da mit einer Lockerheit rein. Aber ich glaube eben auch, dass RWE seine Spiele ziehen wird.
Also die Essener haben schon etwas mehr zu verlieren, muss ich sagen, als Duisburg oder Cottbus. Duisburg als Aufsteiger muss jetzt nicht zwingend aufsteigen in dieser Saison. Das hat man schon häufig betont, auch wenn man es natürlich möchte jetzt in so einer Situation. Von den Cottbuser Journalistenkollegen habe ich das auch gestern gehört, dass der Verein jetzt nicht zwingend hoch muss, dass da jetzt dann nicht die Pleite droht, wenn man in der dritten Liga bleibt. Ja, und Rot-Weiß wäre schon bitter, wenn man jetzt diesen 4-Punkte-Vorsprung nochmal verspielen würde, gar keine Frage. Ne? Aber trotzdem, ich glaube, dass die Mannschaft mental stark genug ist, um damit jetzt umzugehen. Man hat jetzt 4 machbare Spiele und die muss man jetzt einfach ziehen.
Ja, der Endspurt läuft, noch 4 Spiele, das nächste dann am Sonntag gegen Saarbrücken. Wir treffen uns wie gewohnt am Montag wieder hier. Ja, vielleicht dann mit weniger Drama, wäre wahrscheinlich aus.
Gerne nach einem weiteren Spektakel, nur mit etwas anderem Ausgang dann.
Genau.
Gibt ja auch positives Drama manchmal.
Absolut, ja. Absolut. Sind dann auf jeden Fall wieder am Start, wie gewohnt, montags, ihr hoffentlich auch. Abonniert uns gerne bei YouTube, hört uns überall, wo es Podcasts gibt.
Und hypen. Ne?
Hypen, ja. Absolut. Das ist auch eine gute Funktion bei YouTube, die hilft uns sehr, wenn ihr uns damit unterstützen wollt. Wir freuen uns auch immer über Feedback. Wir lesen alle eure Kommentare, wenn ihr Anmerkungen habt. Danke euch beiden.
Danke dir.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.